So, auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn 1 bedeutet Katastrophe, furchtbar. Und 10 bedeutet Premium, alles gut. Alles besser könnte es nicht sein. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo stehst du in deinem Glauben? Wie groß ist dein Glaube? Wie groß ist dein Vertrauen auf Gott? Das musst du jetzt nicht reinrufen. Dafür habe ich Zettel verteilt, die ihr gefunden habt auf euren Stühlen. Und in den ersten Reihen liegen Filzstifte. Und oben, wenn ihr oben sitzt, kriegt ihr vom Technikteam auch Zettel und Filzstifte. Macht das mal. Schreibt mal eine Zahl auf. 1 bis 10. 1, mein Glaube ist katastrophal. Ich bin weiter weg von Gott, wie man nur sein kann. Und 10 ist super. Ich bin gerade am Puls Gottes. Ich bin super unterwegs in meinem Glauben. Nimm dir einen Zettel, schreib drauf, es ist nur für dich. Es wird nicht ausgewertet. Der Pastor nimmt das nicht mit in den Urlaub und guckt mal ganz genau, wer was geschrieben hat. Und wenn du online zuschaust oder diese Predigt übers Internet siehst, dann mach das auch mal. Nimm dir einen Zettel, nimm dir einen Stift und schreib mal auf. Aus dem Bauch heraus, was denkst du gerade? Was? Nein, nein, ist nur für euch erstmal. Achso. Die Elke sagt gerade, falls ihr 6 oder 9 habt, denkt dran, wie rum ihr das halten müsst. Ja. So, ich glaube, jeder hat aus dem Bauch heraus irgendwie eine Zahl oder vielleicht ein Zahlenspektrum oder so. Wenn du eine Zahl hast und die vielleicht auf einen Zettel geschrieben hast, was hast du da gerade getan? Du hast gerade dich und deinen Glauben beurteilt. Aber wonach? Nach welchem Maßstab? Welche Kriterien? Rein nach Bauchgefühl? Oder gibt es da irgendwie einen objektiven Maßstab, an dem man das messen kann? Denkst du an andere Leute, wie die so glauben und vergleichst dich mit denen? Oder gibt es einen Maßstab? Wir sind es ja gewohnt aus unserem Leben. Wir leben in einer Welt, die uns vorgaukelt, es gäbe ganz doll objektive Maßstäbe, nach denen wir Dinge beurteilen können. So kommen wir eigentlich gar nicht auf die Welt. Wir kommen eigentlich mit diesen Bewertungen gar nicht auf die Welt. Aber spätestens in der Schule werden wir mit dem ersten Bewertungssystem konfrontiert. Noten sehr gut bis ungenügend, 1 bis 6. Und deine Leistung wird beurteilt. Und wir wissen heute alle, das haben auch Studien gezeigt, diese Bewertungen sind nicht objektiv. Eine 2+ ist nicht eine 2+. Es hat auch was mit deinem Vornamen zu tun, mit deiner Herkunft, ob du dem Lehrer sympathisch bist oder der Lehrerin, in welchem Bundesland du zur Schule gehst, hat auch was damit zu tun. Und dann ist es ja auch so, es gibt Leute, die sind super in der Schule, Einserkandidaten, und haben hinterher einen todlangweiligen Job, in dem sie völlig unglücklich sind, ihr ganzes Leben lang. Und es gibt andere, die sind total schlecht in der Schule, haben dadurch aber gelernt, sich nicht von diesen Bewertungen abhängig zu machen, hoffentlich, und machen großartige Dinge in ihrem Leben. Was sagen also Noten aus? Was interessiert es mich, welche Note am Ende auf deinem Abschlusszeugnis in der Schule stand? Dass du es hast, dass du ein Zeugnis bekommen hast, dass du einen Abschluss gemacht hast, ist natürlich nicht unwichtig. Aber wen interessiert eigentlich die Bewertung, die da drauf steht? Und trotzdem jagen wir Jahrgang für Jahrgang unsere Kinder einmal durch dieses System. Und wirklich ändern tun wir nichts. Und dann lernen wir den zweiten angeblich objektiven Maßstab in unserem Leben kennen, die Zeit. Und zwar genau genommen nicht die Zeit, sondern die Uhrzeit. Und die Uhr bestimmt den ganzen Rhythmus unseres Tages. Bei den meisten ist es so, der Wecker klingelt täglich zur gleichen Zeit, vielleicht samstags und sonntags eine andere Zeit, aber sonst Montag bis Freitag immer die gleiche Zeit, egal was gerade mit deiner Biologie ist, wie das Wetter ist, die Jahreszeit, wie dein Befinden ist, wie du gerade unterwegs bist in deinem Leben. Egal, die Uhr sagt, wann es losgeht. Und die Uhr sagt, wie lange du das machst und das und das. Egal, wie viel du wirklich dafür brauchst eigentlich. Ist eine Stunde eine Stunde? Nein. Wie objektiv ist die Uhrzeit? Wir alle wissen, eine Stunde ist nicht eine Stunde. Du kannst bei einer Hitzewelle eine Reifenpanne auf der Autobahn haben, ohne Schatten und eine Stunde auf den ADAC warten. Das ist eine lange Stunde. Oder du sitzt dann abends in einem klimatisierten Raum mit einem sehr guten Freund oder Freundin bei einem leckeren Getränk zusammen, vergeht auch eine Stunde, das ist eine sehr kurze Stunde. Das wissen wir alle. Aber wir zwängen uns rein in das Uhrzeitsystem. Wir richten uns nicht auf unsere Lebenszeit aus, das wäre ja sinnvoll, sondern auf die Uhrzeit. Und dann, vielleicht einer der Maßstäbe, die uns am meisten zu schaffen machen und an denen wir vielleicht sogar am meisten glauben, Geld. Ja, aber Geld ist doch wirklich objektiv. 1 Euro ist doch genau 1 Euro, oder? Nee, überhaupt nicht. Wenn ich meiner 7-jährigen Tochter 20 Euro gebe und sage, hier, ich habe die Spendierhosen an, bitteschön, mach damit, was du willst, dann gehört ihr die Welt. Alle Türen stehen offen, ich habe 20 Euro. Wenn du mir 100 Euro gibst, dann sage ich auch nett Danke und bin dafür auch dankbar, aber ich weiß, ist auch nur ein halber Wocheneinkauf für die Familie. Ja, was ist da mehr wert? 1 Euro ist nicht 1 Euro. Geld hat unterschiedlichen Wert, je nachdem, in welcher Hand es ist und was wir damit machen und was wir damit machen können. 1 Euro kann sehr unterschiedliche Auswirkungen haben, je nachdem, wo ich ihn hingebe. So, und jetzt leben wir in diesem Bewertungssystem und jetzt kommt noch der Pastor am Sonntagmorgen und jetzt schreiben alle irgendeine Zahl auf, was ihren Glauben angeht. Wir bewerten brav den Glauben an Gott, weil der Pastor das vorgeschlagen hat. Und das ist halt deshalb irgendwie kurios und fast schon witzig, weil Gott eigentlich eine Welt geschaffen hat, die ohne diese ständigen Bewertungen auskommt. Dass wir uns vergleichen, das ist eine ganz natürliche Sache. Ja, wir wollen wissen, wer am besten den Baum hochkommt, wer am schnellsten die 100 Meter läuft, wer am höchsten springen kann, wer die Matheaufgabe am schnellsten löst. Wir vergleichen uns. Das ist natürlich, das machen wir immer. Aber ein objektiver Maßstab, in den alle Menschen passen müssen, das ist was ganz Unnatürliches. Das gehört zu Gottes Schöpfung eigentlich gar nicht mit dazu. Das haben wir erfunden. Und ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, eine berühmte Geschichte aus dem Neuen Testament, die, glaube ich, mit diesem Thema etwas zu tun hat. Mit dieser Bewertung, unter anderem von Glauben. Die steht im Markus-Evangelium Kapitel 12, ganz hinten, ab Vers 41. Dann setzte Jesus sich in die Nähe des Opferkastens. Dort beobachtete er, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele wohlhabende Leute gaben viel hinein. Da kam auch eine arme Witwe. Sie warf 2 kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht der kleinsten römischen Münze. Jesus rief seine Jünger herbei und sagte zu ihnen, Amen, das sage ich euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, die etwas in den Opferkasten geworfen haben. Denn alle anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben, aber diese Witwe hat alles hergegeben, was sie selbst zum Leben hat, obwohl sie doch arm ist. Ist 1 Euro 1 Euro? Nein, nicht bei Jesus. Und diese Geschichte ist mehr als eine Geschichte über das Spenden. Ja, dafür wird sie immer herangezogen. Ja, weil da geht es ums Spenden. Es ist so viel mehr in dieser Geschichte. Es geht in dieser Geschichte darum, wie Jesus Menschen sieht. Wie Jesus Menschen sieht. Und ihr habt wahrscheinlich schon öfters mal diese Geschichte gehört und vielleicht auch schon Predigten zu dieser Geschichte. Ich auch. Aber 2 Sachen sind mir diese Woche aufgefallen in diesem kurzen Text, die waren mir vorher nicht so präsent. Und die möchte ich heute mit euch teilen. Das eine ist, Jesus beobachtet. Das finde ich irgendwie lustig. Das ist so undiskret, oder? Da ist der Opferkasten und Jesus stellt sich hin und beobachtet den mal. Wie wäre das, wenn nach dem Gottesdienst die Silke, der Christoph und ich uns da um den Spendenstock rumstellen und mal beobachten, was da so passiert? Schauen wir mal genau hin, wer so einfach vorbeigeht und wer vielleicht doch. Ist undiskret, ne? Irgendwie komisch. Und Jesus trifft ja diese arme Witwe nicht zufällig, sondern der hat sich dahingesetzt und beobachtet, was passiert an diesem Opferkasten. Jesus beobachtet von außen unser System angeblich objektiver Beurteilungen. Und Jesus wartet und schweigt, bis jemand kommt, der in diesem Bewertungssystem keine Chance hat. Bis jemand kommt, der nicht in dieses Schema passt. Da wird's für Jesus interessant. Und ich stelle mir das so vor, dass Jesus da sitzt und die Jünger so ein bisschen beschämt sind und sagen, komm, wir gehen nach vorne hin und gucken mal in eine andere Richtung, weil das ist ja schon irgendwie ein bisschen komisch hier. Und dann ruft Jesus sie und sagt, Jungs, kommt her, kommt her, ich habe euch was zu sagen. Und das sagt er nicht, wo jemand sagt, komm, ich schmeiß hier ein paar Silberstücke rein, was kostet die Welt? Oder ich bin so fromm oder was weiß ich. Sondern er ruft seine Jünger zurück und sagt, guckt euch das an. Jesus findet den Menschen bemerkenswert, der den Kriterien der anderen am wenigsten entspricht. Das finde ich großartig. Jesus legt keine Maßstäbe an uns an und bewertet uns nicht, sondern er sieht, wer wir sind. Er sieht, wer wir sind, weil er beobachtet. Jesus ist ein guter Beobachter. Und ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Wir brauchen Schulnoten, wir brauchen Uhren, wir brauchen Geld und so viele andere Dinge zur Bewertung von uns selbst und anderen, weil wir schlechte Beobachter sind. Weil wir es gerne so hätten, dass wir alle Werkstücke sind, die miteinander vergleichbar sind. Jesus braucht es nicht. Wir brauchen es vielleicht auch, weil wir nicht jeden Menschen so wirklich einzeln sehen. Dafür sind wir so viele. Aber Jesus braucht es nicht, denn Jesus sieht dich. Er sieht deine Möglichkeiten. Er sieht dein Herz. Das ist so viel wichtiger als all diese Bewertungen um dich herum. Die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, die Frau wirft 2 Kupfermünzen in den Opferkasten. Ich habe mich nämlich schon immer gefragt bei dieser Geschichte, ob diese arme Witwe nicht irgendwie diesem Bewertungssystem immer noch dient, weil sie müsste ja nicht unbedingt was reinschmeißen. Ja, wenn sie, jeder hätte ja Verständnis, wenn sie sich kein Brot kaufen kann, wenn sie dann nicht ihre kleine Kupfermünze da in den Opferkasten schmeißt. Dafür gibt's genug Leute, die schmeißen da Silber und Goldstücke rein. Und entspricht sie nicht, versucht sie nicht irgendwie diesem Bewertungssystem zu entsprechen, indem sie was reinwirft? Ich glaube nicht. Denn wenn es so wäre, dann hätte sie eine Münze reingeworfen. Dann hätte sie die kleinste Münze genommen, das Minimum, was man geben kann, und hätte das in den Kasten geworfen. Aber sie gibt das doppelte Minimum. Sie gibt noch eine zweite Münze dazu. Bäm. Und das mag ökonomisch so viel weniger sein als das Große, was die anderen gegeben haben. Aber sie zeigt hier, guck mal, ich habe 2 Kupfermünzen reingetan. Es ist, wenn es nur darum ginge, überhaupt was reinzuwerfen, hätte eine Münze gereicht. Und es hätte sich auch niemand beschwert. Die Leute hätten gesagt, oh, schau, die arme Witwe hat auch was reingetan. Ist ja nett von ihr. Mit der Kupfermünze kann man sich nichts kaufen. Wissen wir alle. Aber sie hat sich alle Mühe gegeben. Mehr ist von ihr nicht zu erwarten. Sie ist ja bloß eine arme Witwe. Aber die Witwe schlägt das System der Bewertungen, denn sie gibt das doppelte Minimum. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, das ist mehr, als alle anderen gegeben haben. Das ist mehr, als alle anderen gegeben haben. Wenn Menschen Gott etwas zur Verfügung stellen von ihrem Potenzial, da geht es nicht nur um Geld, aber es ändert sich für sie nichts, indem sie das geben. Es tut ihnen gar nicht weh, es fehlt ihnen gar nicht, dann ist es, als ob sie nichts gegeben hätten. Und nochmal, Jesus schaut genau hin, er beobachtet und er sieht dein Minimum. Und er sieht dein doppeltes Minimum. Und ich sage jetzt mal einen komplizierten Satz. Ich finde den selber eigentlich zu kompliziert, aber irgendwie auch gut. Das doppelte Minimum ist mehr als das halbe Maximum. Was meine ich damit? Das halbe Maximum ist wahrscheinlich so wie die meisten von uns, wenn wir spenden, wie wir spenden. Nämlich wir gehen hin und wir kalkulieren. Wir schauen uns unseren Haushaltsplan an, unser Konto, unsere Buchführung und sagen, was habe ich zur Verfügung? Was ist mein Potenzial? Was habe ich da? Mit was kann ich dienen? Und der Maximalbetrag, den können wir natürlich nicht weggeben, weil dann haben wir ja selber nichts mehr. Also hauen wir irgendwo das Schwert rein und sagen, so, das ist das, wovon ich lebe und das hier ist das, wo ich etwas Gutes mit tue. Ob es jetzt die Hälfte ist oder nicht oder wie viel Prozent, keine Ahnung. Aber wir kalkulieren, es tut uns nicht wirklich weh, weil wir gut kalkuliert haben. Und auf wen vertrauen wir in dieser ganzen Geschichte? Auf uns selbst, auf unser Potenzial, auf das, was wir dann immer noch haben, um davon zu leben. Das ist das halbe Maximum. Das doppelte Minimum ist, wenn ich nicht zufrieden bin damit, das Minimale zu geben, und obwohl es mir so weh tut und mehr ist, als ich geben kann eigentlich, und sage, ich verdoppel das noch. Wem vertraue ich dann? Wem vertraut die Witwe? Die Leute, die alle Goldstücke reingeschmissen haben und hinterher gar nicht merken, dass es ihnen fehlt, weil sie haben noch genug davon in der Tasche. Die haben auf sich vertraut. Die Witwe, die das doppelte Minimum gibt, die hat auf Gott vertraut. Weil die jetzt nach Hause geht und nicht weiß, wie das Brot auf den Tisch kommt. Das doppelte Minimum ist mehr als das halbe Maximum. Das ist ökonomisch natürlich Quatsch. Rechnerisch ist das Quatsch. Im Reich Gottes ist es die Wahrheit. Und deswegen frage ich dich, was steht auf deinem Zettel? Denk nochmal an die Zahl, die du auf deinen Zettel geschrieben hast vorhin. Ich fürchte, würden wir sie zusammenlegen und den Durchschnitt ausrechnen, er wäre unter 5. Weil wir unserem Glauben vielleicht nicht so viel zutrauen. Ich möchte dich bitten und dich einladen heute Morgen, vergiss diese Zahl. Vergiss diese Bewertung. Wirf sie weg. Andere sehen vielleicht besser aus in ihrem Glauben. Ja, ich höre schon den ersten Zettel, der zerrissen wird. Das finde ich schön. Andere sehen vielleicht besser aus in ihrem Glauben. Aber woher willst du wissen, wie viel oder wenig es ihnen abverlangt, so zu leben? Jesus sieht dich. Er kennt dein Herz. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, was du kannst. Er kennt deine Kräfte. Er kennt deine Leidenschaft. Er weiß, wer du bist. Und es interessieren ihn nicht die Bewertungen der anderen. Die sind egal. Jesus hält keinen Maßstab in der Hand, wo er uns alle mal kurz checkt und sagt, aha, passt nicht. Jesus hat keinen Maßstab in der Hand, dem du entsprechen musst, denn er sieht dich. Er kennt deine Möglichkeiten. Und wenn du das Minimum bringst und dann noch das Minimum nochmal dazulegst, weil du sagst, yes, mit Gott geht das, dann ist das unheimlich viel. Es ist mehr, als du denkst. Es ist eine 10 von 10. 2 Kupfermünzen, denkt immer an den Tempel, an den Opferkasten am Tempel. 2 Kupfermünzen haben mehr in Gottes Reich bewegt als die Silber- und Goldstücke der anderen. Weil es nicht auf den Euro ankommt. Und es kommt nicht auf die Uhrzeit an und nicht auf die Note, nicht auf die Bewertung der Leistung. Es kommt darauf an, wer du bist und was du tun kannst und was du bewegen möchtest. Und deswegen werfen wir diese Zettel jetzt weg. Ich habe extra einen Mülleimer mitgenommen. Da könnt ihr alle eure Zettel reinschmeißen. Der geht jetzt rum, zerreißt sie, schmeißt sie weg. Vergesst diese Zahl, die da war. Vergesst die Zahl, die ihr draufgeschrieben habt. Denn bei Jesus gelten diese Bewertungen nicht. Jesus verbiegt dich nicht, damit du Maßstäben entsprechen kannst, sondern Jesus verbiegt die Maßstäbe, damit du zu ihm passen kannst, damit du zu ihm kommen kannst. Und das ist es, worauf es ankommt. Amen.